Was kommt euch in den Sinn, wenn ich sage, mit Offi geht es nicht besser, aber länger, oder? Dann müssen wir noch ein bisschen üben. He? Was kommt euch in den Sinn, wenn ich sage, nützt es nichts? Ah, sehr gut. Also, es gibt wahrscheinlich jetzt noch viele solche Sprichwörter oder auch Slogans oder vielleicht auch Liedtext, wo, wenn wir den ersten Teil davon hören, uns ganz automatisch der Schluss davon in den Sinn kommt. Und das ist ja interessant. Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo das Auswendiglernen nicht mehr sehr einen hohen Stellenwert hat. Man könnte sogar sagen, es ist eigentlich verpönt. Oder? In der Schule tut man eigentlich nicht mehr auswendig lernen. Auch sonst so, in unserem Alltag, wir können kaum mehr etwas auswendig lernen. Aber das Faszinierende ist ja, dass wir die Fähigkeit haben. Wie es Isabel vorher erwähnt hat, wir können Liedtexte auswendig lernen. Es gibt Leute, die können die Liedtexte von ihren Lieblingsbands auswendig. Es gibt Leute, die können Fußballspieler von ihrem Lieblingsteam auswendig. Es gibt Leute, die können alles Mögliche auswendig, ohne dass sie so ganz aktiv sich das gemerkt haben. Auch in dem Punkt vom Auswendiglernen, oder, kommt da das Handy ein bisschen quer rein oder so, weil wir haben mittlerweile das Gefühl, wir müssen ja nichts mehr auswendig lernen, wir können alles auf dem Handy nachschauen. Google und Co., oder, die helfen uns bei allem. Ich meine, wer von uns kann da wirklich Telefonnummer auswendig? Also die ältere Generation wahrscheinlich schon. Jetzt, ich kann kaum meine eigene, mal die kann ich, und dann die von meiner Frau, weil die habe ich noch gelernt, wo es noch keine Smartphones gab, wo wir noch da die alten Knöchel von Handys hatten. Aber sonst, ich wüsste doch keine Telefonnummer mehr. Und mit den Bibelversen ist es doch ähnlich. Wer von uns kann wirklich noch Bibelversen auswendig? Oder lehrt das noch? Weil wir zücken immer gerade das Handy, nehmen die Bible-App für, fragen Google, wo steht der Vers ungefähr und so, und dann müssen wir es eigentlich gar nicht auswendig lernen. Wir glauben in der heutigen Zeit, dass man nicht mehr auswendig lernen muss, weil das ist ja vorbei, wir haben unsere Handys und so. Aber ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie viel verloren geht oder wie viele positive Aspekte dass es eben gibt, wenn wir Sachen verinnerlichen, wenn wir Sachen auswendig lernen. Wir reden heute nochmal in dieser Reihe die Welt der Bibel. Und wenn du heute das erste Mal da bist und du denkst, wo bin ich da oder was ist das Thema, ich will ganz kurz euch mit reinnehmen, was wir in den letzten Monaten so ein bisschen dran gewesen sind. Als Lenzkirche sind wir überzeugt, dass die Bibel, das Buch, gar nicht wirklich ein Buch ist, sondern eigentlich eine ganze Bibliothek von Büchern, wo eine grosse zusammenhängende Geschichte erzählt, die Geschichte von Gott auf Jesus hin. Und hat in Jesus den Höhepunkt und Gipfel von dieser Geschichte. Und was wir auch glauben, ist, dass wenn wir an Gott glauben, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir Teil werden von dieser Geschichte. Und heute hier in unserer Zeit, mit unserem kleinen Leben, ein Stück weit die Geschichte weiterschreiben. Und wir haben im letzten August haben wir angefangen mit dieser Predigtreihe. Und wir haben über das Thema geredet, die Bibel lesen, wie wichtig das ist, dass wir regelmässig die Bibel lesen. Wir haben darüber geredet, dass wir anfangen, in die Bibel eintauchen mit so einer Methode, die nennt man Lectio Divina. Und dann haben wir letzte Woche darüber geredet, dass es wichtig ist, die Bibel auch zu studieren, zum Zusammenhang entdecken, Muster erkennen, zum auch Lügen zu erkennen. Und heute schließen wir das ab mit dem Thema, die Bibel verinnerlichen. Man könnte sagen, die Bibel auswendig lernen, aber es geht um mehr als nur auswendig lernen. Und ich habe mich so erinnert an meine Kindheit. Da hatte ich so ein Büchlein gehabt, wo ich meine Lieblingsverse reingeschrieben habe. Das war irgendwie schon ein Schatzbüchlein oder so. Und einer von meinen ersten Versen, den ich auswendig gelernt habe, ich weiß noch, wo das war, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen des Vaters tun oder so. Also sehr ein ermutigender Vers, so, wo man halt lernt mit 8 oder 9. Später erinnere ich mich daran, dass ich als junger Erwachsener ist mein Kleingruppenleiter war ein Theologiestudent, auch auf Krishona. Und er hat ganz viele so Bibelfersen müssen auswendig lernen, so um einen roten Faden durch die Bibel zu kennen. Und ich hatte dort den Anspruch, das mit ihm zusammen auswendig zu lernen. Ich bin aber nicht so weit gekommen wie er. Aber ich muss zugestehen, dass 20 Jahre später dass ich schon nicht mehr so viel auswendig lehre, wie ich es mal gemacht habe als Jüngere. Und dass ich es auch aktuell nicht mehr ganz so häufig mache. Also wenn du denkst, ich habe schon irgendwie noch nie einen Bibelvers auswendig gelernt, also sei ganz entspannt, du bist herzlich willkommen. Wir üben jetzt auch nicht üben heute und am Schluss gibt es eine Prüfung oder so. Also ganz entspannt. He? Ich werde einfach darüber reden, euch aufzeigen, wie viel Wert das es drin hat, wenn wir die Bibel verinnerlichen. Und ich werde über drei Themen reden. Nämlich das eine ist, dass wir Wort finden, wenn wir die Bibel auswendig lernen. Das zweite ist, dass sich unser Denken anfängt zu verändern. Und das dritte ist auch, dass wir noch Kraft erleben durch die Worte. Und das erste, was ich darüber reden will, ist eben, sind die Worte, die wir finden. Also, wir werden sprachfähig. Letzte Woche, vielleicht erinnert euch daran, haben wir darüber geredet, dass Jesus in Versuchung war. Also er ist versucht worden, Sachen zu machen, die gegen den Willen vom Vater waren. Böses eigentlich in dem Sinn. Und dort haben wir gesehen, dass er mit Wort aus der Schrift, aus der jüdischen Schrift geantwortet hat. Und heute sehen wir eine Szene, die Isabel schon erzählt hat oder vorgelesen hat, wo Jesus in seinem allerschlimmsten Moment von seinem Leben ist. Und was passiert? Es kommen wieder Wort von der Bibel oder von den jüdischen Schriften aus seinem Mund raus. Wir lesen das nochmal, die ersten zwei Verse. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wird ja oftmals eine grosse Sache gemacht, so um die letzten Worte von einer berühmten Person. Die letzten Worte sind die, wo man sich noch so auf sich merkt und haben eine spezielle Bedeutung. Jesus mit dem letzten Atemzug sagt er das da. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, aus dem Psalm 22. Und ich sage es, ich habe es jetzt immer wieder gesagt, Jesus hat sehr oft Sachen zitiert aus den jüdischen Schriften. Man merkt, dass er die Sachen intus gehabt hat, verinnerlicht, auswendig gelernt hat. Er zitiert sehr viel aus dem 1. und dem 5. Buch Mose. Er zitiert auch viel aus dem Prophet Jesaja und eben viel aus den Psalmen. Und das ist eben einer der Psalm 22. Und wir schauen uns doch den schnell kurz an oder Teil davon. Psalm 22, wir lesen ein paar Verse daraus. Der fängt eben so an, Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Der Psalm ist viele hundert Jahre vor Jesus geschrieben worden, vom König David. Und wer die Geschichte von dem König David ein bisschen kennt, der war sehr oft unter Druck gewesen, sehr oft verfolgt worden von Feinden und so weiter. Und in so einer Situation von der Verfolgung hat der David den Psalm geschrieben, zum Ausdruck zu bringen, dass er sich verlassen fühlt von Gott, dass er sich fragt, wo ist jetzt Gott in all dieser Herausforderung drin? Und gleichzeitig bringt er auch sein Vertrauen zum Ausdruck. Das ist typisch in den Psalmen. Da ist zwar auch Klage rum, da sind Fragen rum, wie lang Gott, warum Gott, aber immer auch das tiefe Vertrauen, dass Gott der ist, auf den man sich verlassen kann. Und wenn ihr mal Zeit habt, leset den Psalm 22, der ist sehr, sehr bildgewaltig. Und wenn man ein paar Vers weitergeht, Vers 18 heisst es, alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke, komm mir schnell zu Hilfe. Also, und wenn man die Geschichte von Jesus anschaut, als er am Kreuz war, gibt es den Moment, wo sie Kleider haben, sie ihm weggenommen. Und sie haben die römischen Soldaten, haben gewürfelt um die Kleider, um herauszufinden, wer das sie überkommt. Und das ist interessant, dass das in dem Psalm, der hunderte Jahre vorher geschrieben wurde, auch so beschrieben wird. Also Jesus hat den Psalm, wie wahrscheinlich alle anderen Psalmen auch, verinnerlicht gehabt. Hat die auswendig gelernt gehabt, schon als Bub. Und jetzt, im allerschlimmsten Moment von seinem Leben, dort, wo er sich verlassen fühlt von Gott, kommen die Worte aus ihm aus. Er findet Wort. Er findet durch die Psalmen Wort, wie er das zum Ausdruck bringen kann. Und der Psalm 22 ist ein sogenannter messianischer Psalm. Dem sagt man so, weil er eben zwar viele hundert Jahre vor Jesus geschrieben worden ist, aber in dem Psalm finden wir Elemente und Sachen, die dann im Leben von Jesus sichtbar worden sind. Wie eben, dass er von Gott verlassen war am Kreuz, dass da die gewürfelt haben, die römischen Soldaten und einiges mehr. Wenn wir anfangen, die Bibel verinnerlichen, auswendig lernen, gewisse Verse, Abschnitte und so weiter, dann fangen auch wir an, Wort finden und insbesondere fürs Gebet. Dann finden wir im Gebet Worte, die wir vielleicht sonst nicht gehabt hätten. Es ist ein bisschen so, in unseren freikirchlichen Kreisen hat man ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine grosse Skepsis so gegen vorformulierte Gebete. Weil man denkt oft, dass man ja frei beten, weil es sonst einfach so ein Abelieren ist von gewissen Gebeten, Vater unser und so weiter. Und darum, bei uns umeinander, in unseren Kreisen, wird sehr, sehr viel frei gebetet. Nur meine Beobachtung, und ich will da niemandem zu nahe treten, ist, dass unsere freien Gebete von uns Christen, von uns evangelikalen Christen, sich manchmal schon sehr ähneln im Ton. Wir brauchen schon immer so ein bisschen die gleichen Ausdrücke. Aber wenn wir sehen, wie in den Psalmen gebetet wird, oder wie im Vaterunser gebetet wird, dann ist die Bibel ein riesiger Schatz an Wort für die Momente, wenn wir nicht wissen, was beten. Die Bibel verinnerlichen hilft, Wort zu finden. Gerade fürs Gebet. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich von Menschen höre, die Schwieriges erleben, die Schwieriges durchmachen, dann ist das so ein Reflex in mir, dass ich oft in Gedanken bete, hab Erbarmen, Herr, und hilf. Einfach hab Erbarmen, das ist ein Zitat von Psalm 123. Hab Erbarmen und hilf diesen Menschen. Das ist dann etwas, was wie automatisch in mir raufkommt. Und ich sage das nicht unbedingt laut. Das würde ein bisschen speziell sein. Aber ich sage das meistens einfach gerade in meinem Herz, in Gedanken. Oder wenn ich zum Beispiel bete für das Tal da, für unser Dorf, für die Region, für auch Gruppen von Menschen, dann bete ich sehr gern, sehr oft, dein Reich möge kommen, dein Wille möge geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Das ist natürlich ein Zitat aus dem Vater Unser, Matthäus 6,10. Aber das hilft mir, wenn ich nicht ganz genau weiss, was ich denn soll beten. Solche Formulierungen einfach auch immer wieder zu wiederholen. Oder wenn ich für Menschen bete, oder auch für mich bete, für gewisse Situationen, dann bete ich oft für Mut und für Kraft, wie zum Beispiel in dem Vers aus Psalm 27, was heißt: Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf Gott. Sei stark und mutig, vertraue auf Gott. Und ich mache einfach die Erfahrung, dass insbesondere Psalmen und auch das Vaterunser mir einfach Wort liefern zum Beten. Ich bin nicht so kreativ, dass ich immer gerade weiss, was beten. Aber solche Verse kommen mir dann in Sinn und helfen mir einfach. Und ich glaube, das passiert, wenn wir die Bibel Stück für Stück mehr verinnerlichen, dass wir Wort finden. Das Zweite ist dann aber, es hat auch noch mehr drin, wieder ein Menschli. Das mal geht es ums Denken. Das Denken wird auch verändert. Wenn wir die Bibel verinnerlichen. Wo Jesus am Kreuz war und in seinen letzten Atemzug den ersten Vers von dem Psalm 22 zitiert hat, hat er auf den gesamten Psalm hinweisen. Das war nicht einfach nur so ein Vers, den er rausgepickt hat, sondern, da habe ich letztes Mal schon gesagt, die Verszählung in der Bibel, die kleinen Nümmerli, die gibt es noch nicht so lange, erst etwa 500 Jahre. Vorher hat man sich anders in der Bibel zurechtfinden oder in diesen Schriftrollen. Und wenn Jesus oder wenn Jesus und auch andere Autoren vom Neuen Testament einen Vers erwähnen aus dem Alten Testament, dann ist das nicht so, ich picke jetzt da so ein Versli raus, Versli-Pickerei, sondern dann wollen die Autoren immer auf den ganzen Kontext von dieser Geschichte hinweisen. Also zum Beispiel den ganzen Psalm oder die ganze Geschichte, wo der Vers drinsteht. Und das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu sein. Sie wollen, wenn sie so Verse zitieren, dass der Leser zurückgeht und den ganzen Kontext von dem Vers liest. Weil in dem Kontext innen noch viel mehr drinsteckt, als nur in dem einzelnen Vers. Und es hat zur Zeit von Jesus eben tatsächlich so eine Methode gegeben, von diesen jüdischen Rabbis. Die haben genau das gemacht. Sie haben zum Beispiel eben den ersten Vers von einem Psalm zitiert, dass die Schüler, die ja eben diese Verse oder diese Psalmen auch auswendig haben können, sich an den Rest vom ganzen Psalm erinnert haben. Also wenn Jesus am Kreuz Psalm 22, den ersten Vers zitiert, ist auch sein Ziel, dass seine Jünger, die noch da waren, das sind übrigens nicht viele, aber die Frauen sind da, grosse Credits zu dem, dass die sich erinnern an den Rest von dem Psalm 22. Und die Idee, oder was auch dahinter steckt, ist, dass Jesus nicht nur Wort hat wollen finden für sich in dem Moment, sondern seinen Jüngern auch hat wollen sagen, das, was jetzt da passiert, mein Tod am Kreuz, müsst ihr verstehen und interpretieren durch das, was in Psalm 22 steht. Das soll wie eure Brille sein, wenn ihr das Ereignis anschaut und interpretiert. Und das hat Jesus ja dauernd gemacht, in dem, was er predigt hat und gemacht hat, dass er hat das Denken von seinen Jüngern auf den Kopf stellen und verändern. Und Ähnliches macht er da am Schluss mit dem Psalm 22. Das Problem, wenn wir über unsere Gedanken nachdenken, ist ja, glaube ich, oft, dass wir meinen, wir könnten nichts machen, um unsere Gedanken zu steuern. Und das fühlt sich ja manchmal auch so an. Da kommen irgendwelche Gedanken in unseren Kopf hinein. Oder unsere Gedanken wandern irgendwo hin. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle gerade da. Denkt nicht schon an die Arbeit von morgen oder an das Mail, das ihr noch beantworten müsst. Oder noch putzen müsst oder was auch immer daheim noch zu machen ist. Unsere Gedanken wandern sehr oft irgendwo her. Und wir meinen, dass da nicht viel dagegen machen kann. Der Psychologe, das ist ein ungarischer Psychologe, der hat einen tollen Namen. Der heißt Mihaly Csikszentmihalyi. Der hat einmal gesagt, ein unkonzentrierter Verstand neigt zum Chaos. Was er damit sagen will, ist, wenn wir unsere Gedanken einfach frei sich bewegen lassen, dann werden die irgendwo anwandern und die tendieren immer eher zu den chaotischen Ecken von unserem Denken. Und meistens auch nicht nur zu den positiven Sachen, sondern eher zu den negativen Sachen. Also wenn du deine Gedanken einfach wandern lässt, dann bewegen sie sich mehr Richtung Chaos. Darum sagt zum Beispiel der Paulus im Brief an Philipper, sagt er, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Anders gesagt, das, über das wir kontinuierlich und immer wieder nachdenken, wird unser Denken und am Schluss auch unsere Person prägen. Wenn wir zum Beispiel dauernd über unsere eigenen Fehler nachdenken, werden wir total mutlose Menschen werden, weil wir immer über unsere eigenen Fehler nachdenken. Wenn wir immer über die Fehler der anderen nachdenken, werden wir sehr bitter. Irgendwann sind wir Bitterkeit in Person, weil wir immer über die Fehler der anderen nachdenken. Wenn wir dauernd zum Beispiel über Vergeltung nachdenken, dann werden wir sehr, sehr lieblos sein. Wenn wir dauernd zum Beispiel über Geld nachdenken, werden wir wahrscheinlich sehr geizig werden und so weiter. Also das, über das wir dauernd nachdenken, das prägt uns. Und der Paulus ruft uns da jetzt auf und sagt, dass wir sollen in Gedanken, unsere Gedanken immer wieder ausrichten. Aufs Gute, aufs Anständige, aufs Gerechte. aufs Reine, aufs Liebenswerte. Also das wird ganz wenig Netflix beinhalten. Das wird ganz wenig soziale Medien beinhalten. Weil das konzentriert sich definitiv nicht auf das, was der Paulus da beschreibt. Wenn wir anfangen, unsere Gedanken kontinuierlich zu füllen mit Wort von Gott, dann wird sich unser Denken verändern. Dann werden wir merken, dass wir nicht mehr dauernd um Sorgen drehen, nicht mehr dauernd um Ängste drehen, nicht mehr dauernd um Lust drehen, nicht mehr dauernd um irgendwelche Sachen drehen, Bitterkeit, die uns runterziehen. Und das ist so wichtig. Darum ist die Ausrichtung von unseren Gedanken, das ist nicht ein Zufall, das ist nicht etwas, was wir nicht kontrollieren können, sondern etwas, was wir Stück für Stück einüben können. Und der Gipfel davon ist, sagt der Paulus, wenn wir immer wieder an Gott denken, dann werden wir den Gott vom Frieden, spezielle Betonung, in uns haben. Also wenn wir uns auf das konzentrieren, was von Gott kommt, wird auch sein Frieden uns erfüllen. Und ich meinte, das ist etwas von dem, was wir am dringendsten brauchen in unserer Zeit. Der Frieden von Gott. In all dem, was vielleicht chaotisch und herausfordernd ist in unserem Leben. Und schaut, was ich noch sagen will. Teil von dem neuen, veränderten Denken ist auch, dass wir Gott hören. Dass wir Gott hören reden. Gestern war da ein Seminar mit irgendwie 50 Leuten zu diesem Thema. Und ich finde es genial, weil es etwas davon zum Ausdruck bringt, dass wir uns sehnen als Menschen, als Christen, dass Gott kann reden zu uns. Und wir uns fragen, wie kann das passieren? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Weg, wie Gott zu uns redet, ist durch sein Wort. Wenn er uns kann Sachen in Erinnerung rufen aus seinem Wort, ist das ein zentraler Weg, wie er zu uns redet. Mir geht es zum Beispiel so, ich habe manchmal die Tendenz, dass ich neidisch bin auf andere, Pastoren zum Beispiel, die können Bücher veröffentlichen, die berühmt sind, die können umreisen, obwohl ich gar nicht mega Lust habe auf das. Aber manchmal kommt der nicht schon auf. Aber interessant ist, dass in diesem Moment mir sehr oft Sprüche 4,23 in den Sinn kommt, wo es heisst, vor allem anderen achten, behüten dein Herz. Weil aus dem Herz fließt dein ganzes Leben. Also egal, wo das, in welche Richtung das unsere Gedanken gehen, achtet darauf, was in eurem Herz passiert. Und mit Herz ist nicht nur die Emotionen gemeint, sondern es ist der Sitz vom Denken, wie es der Raffi letztes Jahr auch gesagt hat. Unser Denken kommt aus unserem Herz. Unsere Motive, unsere Absichten, unsere tiefsten Bewegungsgründe kommen aus unserem Herz. Und auf das müssen wir achten, weil alles in unserem Leben wird vom Sitz von unserem Denken beeinflusst. Und das Letzte noch ist, dass wir Kraft erleben können. Jetzt bin ich gespannt, wer als erstes erkennt, was ich hier male. Ja, vorderste Reihe. Hey, ihr sind so parat. Hey, sehr gut. Das sollte Handeln sein, steht für Kraft. He? Also ich spüre in der vordersten Reihe, da kommt man am meisten mit über. Als Drittes möchte ich noch darüber reden, dass wir gerade in der schweren, in der schwierigen, in der herausfordernden Zeiten von unserem Leben Kraft von Gott erleben, wenn wir gelernt haben, die Bibel verinnerlichen. Nochmal zurück zu dem Vers. Wenn Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sagt er das nicht, weil er jetzt mit Gott abgeschlossen hat und nichts mehr mit ihm zu tun hat. Es sind zwei Sachen, die er zum Ausdruck bringen will. Das eine ist, dass er sich tatsächlich von Gott verlassen fühlt. Weil Jesus hat auch Wort gefunden durch die Psalmen. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er sich verlassen fühlt von Gott. Und gleichzeitig will er zum Ausdruck bringen, dass er sich jetzt mehr denn je die Kraft von Gott in seinem Leben wünscht, jetzt im schwierigsten Moment von seinem Leben, braucht er die Kraft von Gott, braucht er die Nähe vom Heiligen Geist. Und er weiß, er schafft das nicht, er wird das nicht durchhalten, den Moment, wenn nicht Gott ihm Kraft gibt dazu. Also er sehnt sich auch nach Gott mit dem Vers. Er sehnt sich dann auch, die Kraft von Gott zu erleben, in diesem Moment. Später hat der Autor vom Hebräerbrief über den Moment von Jesus am Kreuz gesagt, er, Jesus, war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Also Jesus hat nicht Gott abgeschworen, sondern er hat in dem Moment Gott angerufen, dass er seine Kraft überkommt. Und tatsächlich heisst es in einer anderen Stelle im Hebräerbrief, dass es der Heilige Geist war, der ihm Kraft gegeben hat, diesen Moment durchzustehen. Und schaut, auch wir können die Kraft von Gott erleben, gerade in den schwierigsten Momenten von unserem Leben, wenn wir so etwas wie eine innere Bibliothek haben. Also einen inneren Schatz von Worten, von Versen, die uns in dem Moment Kraft geben oder näher an die Kraft von Gott anbringen. Der Theologe Gerald Sitzer, er hat selber erlebt, in einem ganz schlimmen Unfall, dass nächste Angehörige von ihm ums Leben gekommen sind. Und er hat später über das reflektiert und er hat gesagt, das Problem eines oberflächlichen christlichen Glaubens besteht darin, dass Menschen, also Christen, bei einem Trauma keine neuronalen Bahnen haben, also keine automatischen Antworten. Es kommt ihnen nicht automatisch in Sinn, etwas zum Beispiel aus der Bibel, und damit umzugehen, sodass sie einfach die Musik der Kultur spielen. Also das, was die Leute sonst machen, wenn sie in Krisen sind. Wut, Schuldzuweisung, Angst, Verzweiflung. Und die grosse Frage ist, wie reagieren wir automatisch in den schlimmsten Situationen von unserem Leben? Was kommt denn uns in Sinn? Was kommt uns denn? Was kommen da für Worte über unsere Lippen? Und ich habe über das nachgedacht und ich habe einige Krisensituationen in meinem Leben gehabt. Wirklich auch herausfordernde Sachen und ich kann euch die hier nicht erzählen, weil ich da nicht von so vielen Leuten erzählen will. Aber es hat die Momente gegeben in meinem Leben, wo ich mit Krisen konfrontiert war, von auch Menschen, die mir ganz nahe stehen, wo ich nicht mehr gewusst habe, was beten. Wo ich nicht gewusst habe, wie reagieren in diesem Moment. Und dann sind mir so Sachen in den Sinn gekommen, wie Psalm 23. Sind mir so Sachen in den Sinn gekommen, wie gewisse Liedverse. Alte Lieder. Und ich einfach konnte diese Sachen beten in diesem Moment. Und ich habe in diesen Zeiten, zum Beispiel gerade Psalm 23, wahnsinnig hilfreich erlebt. Weil ich gemerkt habe, jetzt ist es nicht einfach nur ich, der da Wort finde und irgendetwas versuche zusammenzubröseln. Sondern als ich gemerkt habe, da ist eine andere Kraft in mir am Werk. Und durch diese Worte habe ich die Kraft erleben. Gerade in den Krisenmomenten, wo wir eben nicht mehr so schlau sind, was jetzt zu sagen und was jetzt passen wird, müssen uns solche Sachen helfen. Und wenn wir Sachen verinnerlicht haben aus der Bibel, dann werden wir die Kraft erleben, gerade in diesen Momenten. Es ist noch spannend, ich habe das gehört, dass Theologen haben untersucht oder wollen herausfinden, welches Gebot in der Bibel am häufigsten vorkommt. Und sie haben zwei zur Auswahl gehabt, die sehr oft vorkommen, nämlich das eine ist, erinnere dich und vergiss nicht, das ist das Gleiche, und hab keine Angst. Und die beiden, man ist sich nicht einig, welches häufiger vorkommt, kommt darauf an, wie man das zählt. Aber beide gehören natürlich ganz eng zusammen. Die Leute in der Bibel haben immer wieder, sind aufgefordert worden von Gott, von den Propheten und so weiter, vergiss nicht, was Gott dir Gutes da hat. Zum Beispiel Psalm 103. Erinnert euch daran, was ihr erlebt habt. Ist immer wieder im Volk Israel gesagt worden. Immer und immer wieder. Vergiss nicht, erinnere dich daran, was Gott Gutes da hat. Damit, und das ist das Zweite, du keine Angst hast. Damit du nicht musst ein Leben führen, das von Angst prägt ist. Das von Angst eingegangen wird. Und die beiden gehören ganz nah zusammen. Und ich glaube, das gilt auch für die Bibel. Wenn wir uns an das Wort von Gott erinnern, die Sachen nicht vergessen, was wir gelesen haben, dann werden wir weniger Angst haben, dann werden wir mutiger werden. Und ich will die Predigt oder die Reihe hier mal so ein bisschen abschliessen. Also es ist nicht so gedacht, dass ihr jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Bibel gelesen habt und jetzt denkt, okay, es ist vorbei, wir gehen zum nächsten Thema. Die Idee wäre, dass es ja so wie eine Grundlage gibt, auch für unser weiteres Unterwegssein mit Jesus. Und ich will dir das wirklich einfach ans Herz legen. Überleg dir, such Wege, find Zeiten, wo du kannst in der Bibel lesen. Wo du regelmässig kannst in der Bibel lesen. Versteht ihr, wenn Jesus, also ich meine, das ist jetzt nicht einfach irgendjemand gewesen, das ist Sohn Gottes, Gott selber, der in die Welt hineinkommt. Wenn sogar er hat müssen Sachen auswendig lernen, verinnerlichen, wie viel mehr gilt das auch für unser Leben? Im Psalm 119, das ist der längste von den Psalmen und das ist eigentlich ein grosses Loblied auf das Wort Gottes. Dort heisst es im Vers 103, wie süß schmecken mir deine Worte. Sie sind süßer als Honig. Da spüren wir etwas, wie wertvoll, wie gut, wie schön, dass die Worte von Gott sind. Und die Bibel ist eben nicht nur der Bericht darüber, was Gott für uns da hat, es ist auch das Mittel, wie wir selber ein Stück weit verändert werden. Wie der Heilige Geist Heilung und Veränderung in unser Leben hineintragen kann. Gerade durch Worte, wo in unserem Inneren hängen bleiben. Wo bei uns ankommen. Und die Bibel wird sehr oft in der Bibel mit einem Nahrungsmittel verglichen. Mit Essen. Und das passt so gut. So wie wir täglich essen. Ich bin ziemlich sicher, jeder von euch hat diese Woche ein bisschen etwas gegessen. Sonst würdet ihr nicht so gut da sitzen und gut aussehen. Und genau so sollten wir jeden Tag irgendwie mit dem Wort Gottes in Kontakt kommen. Entweder, dass wir es lesen, entweder, dass wir über etwas nachdenken, was wir gestern gelesen haben, dass wir es hören, irgendwie. Und verstehen, das ist nicht immer wahnsinnig spektakulär. Ich meine, wenn ich dich jetzt frage, was hast du am Dienstag, letzten Dienstag Abend zum Nacht gegessen, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, also wenn es nicht gerade ein Festessen war oder eine spezielle Einladung, dann weisst du es wahrscheinlich nicht mehr genau. Aber es ist ein tägliches Brot, es ist das tägliche Essen. Und ich könnte doch jetzt auch nicht mehr genau sagen, was ich letzte Woche alles in der Bibel gelesen habe, aber was ich weiss ist, dass es mir Kraft und Nahrung gegeben hat für die letzte Woche. Und darum werde ich dir das sehr ans Herz legen, das neu oder vielleicht auf eine neue Art zu einer Gewohnheit zu machen. Was kommt euch in Sinn, wenn ich sage, von nichts? Gut. Ich glaube, in der Bibel ist es genauso. Wenn wir wollen, dass die Worte in uns etwas verändern, dann müssen wir es auch lesen, dann müssen wir es auch verinnerlichen. Gott kann uns nichts in Erinnerung rufen, wo nicht schon da ist. Gott kann uns keine Verse in Erinnerung rufen, die wir noch gar nicht gelesen haben. Darum braucht es das, dass wir regelmässig in der Bibel lesen, um die Kraft von Gott zu erleben. Bei mir sieht das so aus, dass ich jeden Morgen, außer am Samstag, etwa um 6 Uhr aufstehe, mir einen Kaffee mache und einen Psalm lese und nochmal einen Abschnitt aus der Bibel. Und schaut, das ist nicht immer sehr spektakulär. Aber für mich ist das eine Kampfansage. Dass ich jeden Morgen so anfange, ist nicht nur ein schönes Ritual, sondern für mich ist das eine Kampfansage. Eine Kampfansage an die Verzweiflung, an die Not, an die Hoffnungslosigkeit, an das Chaos von dieser Welt. Und ich sage, wenn ich nicht Kraft habe von Gott, um in diesen Tag hineingehen, wird das nicht funktionieren. Und darum brauche ich das, dass ich meinen Tag so anfange. Und schaut, das kann bei euch ganz anders aussehen. Meine Frau macht das zum Beispiel ganz anders. Sie macht das viel kreativer und künstlerischer, wie sie mit dem Wort Gottes unterwegs ist. Das ist aber euch überlassen. Der Punkt ist nur, ich bin sicher, dass wir alle mit Sachen zu kämpfen haben in unserem Leben. Vielleicht hast du zu kämpfen mit deinem Job, vielleicht hast du zu kämpfen mit der Erziehung von deinen Kindern, vielleicht hast du zu kämpfen mit deiner Ehe, vielleicht hast du zu kämpfen mit Gesundheit oder Krankheit, vielleicht hast du zu kämpfen mit dir selber. Und wir alle haben irgendetwas zu kämpfen damit in diesen Tagen und Wochen. Aber was ich überzeugt bin davon, ist, dass wir alle die Worte von Gott brauchen. Kraft von Gott brauchen. Das neue Denken von Gott brauchen. Und darum lege ich euch das sehr ans Herz, dass wir Wege finden, dass wir Ritual finden, dass wir Rhythmus finden, um das Wort von Gott zu verinnerlichen. Ich werde noch beten, in dieser Zeit darf die Band gerne auf die Bühne kommen. Und vielleicht könnt ihr einfach die Augen zumachen. Und Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns die Bibel geschenkt hast mit Wort drin, die unser Leben verändern können. Und dass du schon in ganz viele von unserem Leben hineingeredet hast durch dein Wort. Und dass dein Wort Kraft hat und dass dein Wort wirklich auch etwas verändert in unserem Leben. Und Heilige Geist, ich bitte jetzt gerade für alle hier innen, die irgend an einem Punkt in ihrem Leben einfach am Kämpfen sind, die herausgefordert sind, die vielleicht nicht mehr weiter wissen, dass du, Heilige Geist, jetzt gerade Wort reinredest in das Leben von jedem Einzelnen. Dass du vielleicht etwas in Erinnerung rufst, wo du schon lange mal geredet hast. Dass du Kraft erleben lässt. Und Jesus, hilft, dass wir unser Denken anfangen können, ausrichten auf dich. Gerade auch in den Krisen, gerade auch in den Notsituationen von unserem Leben. Und das laden wir dich ein, Heiliger Geist, gerade auch für die nächsten Momente, dass du einfach redest zu uns. Dass du das in unser Leben hineinredest, was wir jetzt gerade brauchen. Damit du darfst gross werden. Damit noch viele Menschen in diesem Tal dürfen erkennen, dass du lebst und dass deine Worte, Worte vom Leben und von der Veränderung, Worte von der Freude und vom Frieden sind. Und dass du Gott in uns willst, einen tiefen Frieden schenken. Und eine grosse Hoffnung geben. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.